Als der 44-jährige Metro-Manager Hanjörg Herret im Januar 1981 die Finanzbücher und Konten seines Arbeitgebers in Düsseldorf untersuchen lässt, staunt er nicht schlecht. Denn der Metro fehlen 36 Millionen D-Mark. Das Geld ist verschwunden. Wohin? Weiß er nicht. Wer das Geld gestohlen hat? Auch das weiß er nicht. Herret wird vom Chef der Metro als Privatermittler auf die ganze Sache angesetzt. Eine Jagd nach den Dieben beginnt und die führt ihn bis nach Südamerika. Doch er ist nicht der Einzige, der hinter den Millionenräubern her ist. Auch Kopfgeldjäger suchen die Diebe und die 36 Millionen, die geklaut wurden. Denn die Metro hat 1 Million D-Mark Belohnung ausgesetzt. Derweil sind die Täter auf der Flucht. Mit 16 Koffern voller teurer Kleider, Schuhen, Bargeld und Schmuck. Denn so verrückt es klingt, die Diebe haben die 36 Millionen D-Mark nicht auf irgendein dubioses Konto transferiert, sondern als gigantischen Haufen Bargeld zu Hause versteckt, bis sie das Weite suchen mussten. Das ist die Geschichte von einem der spannendsten und absurdesten Betrugsfälle der deutschen Geschichte und den vielleicht charmantesten Gaunern, die die Bundesrepublik Deutschland je gesehen hat.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Reetzer, Lilly Temme und dem besten Gast aller Zeiten.
Wladimir Kaminer. Der russisch-deutsche Autor und Kolumnist lebt seit 1990 in Berlin und hat bereits unzählige Bücher rausgebracht. Sein bekanntestes Werk ist wahrscheinlich Russendisco, das über 1,3 Millionen Mal verkauft wurde und später auch verfilmt wurde. Alles, was er macht, strotzt nur so von intelligentem Humor und den süßen bis eigenartigen Momenten zwischenmenschlichen Miteinanders. Mit zahlreichen Bestsellern ist er einer der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands geworden. Er besaß außerdem mal einen Club in Berlin und wollte Bürgermeister von Berlin werden. Ein Tausendsasser, könnte man sagen. Schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich grüße euch. Ja, das stimmt alles nicht ganz. Ich besaß nie einen Club in Berlin. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Wenn ich einen Club in Berlin besessen hätte, wäre ich heute pleite. Und das ist nicht der Fall. Außerdem wollte ich nicht wirklich Bürgermeister werden. Das war nur eine Warnung. Das war so nach dem Motto, wollt ihr, dass ich Bürgermeister werde? So war
okay.
Das gemeint.
Naja, schade, aber hätte der Stadt vielleicht ganz gut getan, wenn du Bürgermeister geworden wärst.
Ich bin mir nicht sicher.
Und das mit dem Club, woher kommt denn diese Falschinformation dann, die ich da im Internet gefunden habe?
Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das hat irgendjemand, ein Journalist, falsch geschrieben. Dann haben die anderen das übernommen. Dann ist das in irgendeinem Archiv gelandet. Und das gilt als gute Grundlage für weitere Verbreitung von Falschinformationen.
Gut, dann können wir jetzt hier in diesem Podcast ein für alle Mal festhalten, es stimmt nicht.
Sehr gut.
Also nichts ist so, wie es scheint.
Ja. Das passt perfekt auch zum heutigen Fall, würde ich sagen. Eine andere Sache, die ich super passend fand jetzt, Wladimir, war, ich finde, du passt perfekt zur heutigen Folge, weil dieser Privatermittler, der angesetzt wurde, das Verbrechen zu klären, der Herr Herret, der hat seine Nachforsch- und Ermittlerskills unter anderem aus Büchern. Also Bücher spielen hier eine wichtige Rolle und die Story passt außerdem, weil die Geschichte und die ganzen Protagonisten so irgendwie absurd und gleichzeitig spektakulär sind, dass man meinen könnte, jemand hätte sich das alles einfach nur ausgedacht.
Aber warum interessiert die Menschen aus der Unterwelt, was da Metro an Geldsummen fehlt?
Weil 1 Million D-Mark Kopfgeld ausgesetzt wurden. Metro hat gesagt, es gibt 1 Million D-Mark für die Person, die uns den Dieb zurückbringt und das Geld.
Okay, das ist praktisch, ja.
Das heißt, da haben sich dann Leute an der Suche beteiligt, mit der Hoffnung, diese Millionen einzustreichen.
Ja, so war das gewesen.
Und nochmal zum Verständnis, der Herr Herret, das ist ein Angestellter der Metro, der dann aber auch zum Ermittler wird.
Ja, wir kommen gleich noch ein bisschen mehr auf ihn zu sprechen, aber der ist ein Manager in der Metro und wurde von dem Chef der Metro darauf angesetzt, den Fall zu klären, sozusagen als kleiner Privatdetektiv. Was gehört für dich, Wladimir, zu einer guten Geschichte dazu?
Na, also eine gute, also ich nenne das für mich so der Witz Gottes. Eine gute Geschichte, sie ist immer unglaublich rührend und tragisch und gleichzeitig komisch bis zum Äußersten. Und diese Tragikomödie des Lebens, dass man das einer sich wünscht und was ganz anderes bekommt. Das ist eine sehr typische Geschichte für ein Menschenleben. Oder etwas ganz Konkretes vorhat, aber etwas ganz anderes dabei rauskommt. Das sind so Witze Gottes.
Dann bin ich gespannt, ob du über die Geschichte, die wir heute hören, auch sagst, dass das eine Geschichte Gottes ist. Bevor es losgeht, wieder der Hinweis, alles, was ihr heute hört und auch worüber wir sprechen, was die beiden gleich noch zu Gesicht bekommen, das findet ihr auch bei Instagram, auf unserer Instagram-Seite, die Was schmeckt dahinter heißt. Und diesen Podcast könnt ihr gerne abonnieren bei Apple Music, Spotify oder Amazon Music und eine Bewertung dalassen. Es geht los mit dem ersten Story-Part. Als Hanjörg Herret als Manager bei dem Lebensmittelgroßhändler Metro anfängt, ist das Unternehmen bereits
Lilly, ich möchte nicht direkt reingrätschen, aber dieser Mann heißt wirklich Hanjörg.
Ja, der heißt Hanjörg, da fehlt ein S. Die Eltern haben irgendwie ein S vergessen bei der Namensgebung. Hanjörg.
Wahnsinn. Okay,
gut. Ein Wort?
Ein Wort, ja.
Okay.
Ich werde ihn aber jetzt nur noch Herret nennen, damit du Alles über klar. diesen komischen Vornamen nicht weiter stolperst. Als Hanjörg Herret als Manager bei dem Lebensmittelgroßhändler Metro anfängt, ist das Unternehmen bereits seit einigen Jahren auf Erfolgskurs in Deutschland. Doch Herret, der vorher bei einer großen Bank gearbeitet hat, soll aus dem erfolgreichen Konzern in Deutschland einen international erfolgreichen Milliardenkonzern machen. Und das schafft er auch. Die Metro wächst und wächst. Für alle, die es nicht wissen, Metro ist ein führender Lebensmittelgroßhändler und agiert in über 30 Ländern. Hier finden Gastrobetriebe und Unternehmen alle Lebensmittel, die sie so brauchen, von teuer bis billig, von klein bis Großpackungen. Er wird dann zum Manager für rechtliche Belange und Personalfragen erkoren. Inoffiziell ist er aber auch der persönliche Problemlöser von Otto Beisheim, dem Gründer und damaligen Chef von Metro. Beisheim war übrigens Mitglied der SS-Leibstandarte von Adolf Hitler. Und als das damals an die Öffentlichkeit geriet, war dieser Herret dafür verantwortlich oder zuständig, diesen Shitstorm, der damals noch nicht Shitstorm hieß, wieder zu beseitigen. Also nur, um zu verstehen, was Herret für einen Stellenwert in dieser Firma hatte. Herret liebt Bücher und vor allem die Romane von Agatha Christie haben es ihm angetan. Da er beruflich viel unterwegs ist, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, pro Flug einen Kriminalroman von Agatha Christie zu lesen. Das verbessert einerseits sein Englisch, andererseits schärfen die Bücher seine Sinne. Und das soll ihm später noch sehr behilflich werden. Die Metro bereitet sich Ende des Jahres 1980 auf einen großen Deal mit Kaufhof vor. Denn Metro will bei Kaufhof mit einsteigen. Damit wäre die Metro endgültig Platz 1 unter Europas Handelsriesen. Und tatsächlich, die Fusion klappt. Die Metro steigt mit 24,9% bei Kaufhof ein. 350 Millionen D-Mark soll der Deal kosten. Und deshalb werden, obwohl es vor ein paar Monaten erst eine Finanzprüfung gegeben hat, im Januar 1981 noch einmal die Bücher gecheckt. Denn so ein Deal muss natürlich gut vorbereitet sein und finanziell gut geplant sein. Also lässt der Metro-Finanzchef alle Konten und Bücher prüfen. Und jetzt könnt ihr ja mal raten, was er da sieht. Es fehlt Geld. Jede Menge Geld. 36,2 Millionen D-Mark, um genau zu sein. Sofort erstattet der Finanzchef Anzeige bei der Polizei. Aber dem Metro-Chef Beisheim geht das alles nicht schnell genug und deshalb beauftragt er seinen engen Vertrauten Herret damit, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Ich habe euch ein Foto von diesem Herret mitgebracht. Das ist aus den 80er Jahren und dementsprechend ein bisschen verpixelt. Und dann könnt ihr ja einfach mal beschreiben, was ihr da so seht oder wen ihr da so seht.
Na gut, also er sieht nicht aus wie Agatha Christie, auf jeden Fall nicht. Aber ein bisschen was von Columbo hat er schon, auf jeden Fall, ja.
Ich finde, er sieht aus wie ein sehr guter bundesdeutscher Angestellte in einem großen Konzern.
Wenn du das jetzt nicht gewusst hättest, was er beruflich macht, hättest du wahrscheinlich genau das Gleiche gesagt.
Ja, so Anwalt, oberes Management. Er ist wirklich, ich sehe keinerlei Merkmale an ihm, die irgendwie besonders wären, die man herausstellen könnte. Er sieht völlig durchschnittlich aus.
Außer vielleicht, er hat eine volle Haarpracht.
Ja, aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal, weißt du? Es ist jetzt nicht, dass er irgendwie eine besondere Augenpartie hat oder irgendwie einen sehr einzigartigen Mund, Kopfform, wie auch immer. Es sieht völlig durchschnittlich aus.
Okay. Schauen wir mal, ob seine Taten auch durchschnittlich bleiben oder ob er sich noch durch irgendwelche anderen Dinge hervortun wird. Herret geht damals auch zur Polizei und will Einsicht in die Akten haben. Doch die Polizei ist natürlich nicht besonders an einer Zusammenarbeit mit einem internen Ermittler der Metro interessiert. Aber Herret lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Der passionierte Kriminalromanleser schaut im Büro einer Kripo-Beamtin in einem unbeobachteten Moment in den Taschenkalender der Polizistin. Er fängt an zu blättern und findet mehrere Adressen in Rio de Janeiro in Brasilien. Er weiß, das muss eine Spur sein. Doch viel mehr Informationen hat er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Bis er selbst einen Blick in die Finanzbücher der Metro wirft und mehrere Überweisungen sehr hoher Geldsummen auf ein Privatkonto findet. Herret stößt auf einen Namen. Manfred Vohwinkel. Und er fängt an zu recherchieren. Vohwinkel, genannt Fred, ist 40 Jahre alt und kellnert in zwei Düsseldorfer Lokalitäten, die auf die Namen Roter Hahn und Orly hören. Er ist ein lustiger Vogel, locker, aufgeschlossen, mit einer dröhnenden Stimme. In Düsseldorf hat Fred viele Freunde und Bekannte, weil er immer ein offenes Ohr für seine Gäste hat. Er ist beliebt und kennt durch das Düsseldorfer Nachtleben Hinz und Kunz. Er feiert viel und gerne und besonders gerne mag er Karneval. Fred ist bekannt für seine außergewöhnlichen und auffälligen Kostüme. Bei einer Party in Düsseldorf im Jahr 1979 lernt Fred eines Tages Günther kennen. Und diese Begegnung soll sein Leben für immer verändern. Günther ist hochintelligent und hat eine einnehmende Ausstrahlung. Der 39-Jährige hat an den Rohstoffbörsen in London und New York den Umgang mit großen Zahlen gelernt und als Angestellter der Handelskette Metro brachte er es in die Hauptverwaltung Düsseldorf zum Finanzdisponenten mit guten Karriereaussichten. Als Fred und Günther sich kennenlernen, ist es um sie geschehen. Fred sagt über diese Begegnung:
Ich guck den als an, der guckt mich an, fängt an zu grinsen. Mir fiel nichts anderes ein, sage ich, ich habe von dir zu Hause ein tolles Bild in der Badehose. Da sagt er, das muss ich mir angucken. Das war Trick 17, hat man damals in meinen jungen Jahren schon immer mal gebraucht.
Warte, so mal. Haben die sich kennen und lieben gelernt.
Das war irgendeine random Karnevalsfeier, wo der eine zu dem anderen sagte, ich habe ein Bild in Badehose von dir zu Hause.
Ja, und der andere hat dann gesagt, das muss ich mir angucken und ist mit dem nach Hause gegangen.
Das sollen wir uns merken. Ja.
Pickup-Artists der 80er Jahre.
Hat das irgendwas Sexuelles?
Ja, ich denke, das hatte was Sexuelles, Flo, ja. Die beiden werden ein Paar. Diesen O-Ton hier habe ich übrigens aus einer WDR-Dokumentation und alle weiteren O-Töne, die wir heute hören, stammen aus der gleichen Doku.
Okay, und Fred, weil ich muss das noch einmal ganz kurz für mich ordnen. Fred arbeitet in unterschiedlichen Restaurants und zu Günther wissen wir noch nicht. Günther ist der Rohstoffhändler, der an den Börsen gearbeitet hat.
Also ja, Fred arbeitet in mehreren Bars in Düsseldorf und Günther war Wertstoffhändler, nicht Rohstoffhändler. Und arbeitet jetzt als Finanzdisponent bei der Metro.
Er ist bei der Metro.
Ja.
Ja, klar. Ah, ja, ja. Okay,
da ist unser Metro-Bezug. Ja, die beiden lernen sich also auf einer Party kennen, werden ein Paar. Mhm. Sie feiern viel und gern und beziehen eine gemeinsame Wohnung. Alles scheint perfekt zu laufen. Und auch von den beiden habe ich euch natürlich ein Foto mitgebracht. Das ist jetzt Nummer 2. Links ist Günther, rechts ist Fred.
Na, ja, typisch Düsseldorf, oder? Ja, heute haben sie natürlich andere Frisuren. Heute kämen sie ja die Haare nach hinten. Also die haben dieses so...
Bisschen geschleckte.
Ja. Aber so Klamotten, klar, ja. Düsseldorf, der Nabel der Welt.
Erinnert euch Fred auf diesem Foto nicht an irgendjemanden? Ich habe das gesehen und dachte, krass.
Ja, an Oliver Polak.
Ah, okay, an den habe ich nicht gedacht.
Ah, wie heißt der denn? Also das ist ein Hollywood-Schauspieler.
Ich weiß überhaupt nicht, wen du meinst, ehrlich gesagt.
Ich weiß auch nicht, wen du meinst.
Er hat tausend so billige Actionfilme gemacht. Leute.
Aber du meinst jetzt nicht Arnold Schwarzenegger?
Nein.
Ah, hier Bud Spencer?
Nein, nicht Bud Spencer. Nicht Bud Spencer. Putins Freund eigentlich.
Steven Seagal?
Steven Seagal, natürlich. Das ist doch Steven Seagal vor 30 Jahren.
Okay, guck. Wow. Angucken, wie der aussieht.
Du kennst nicht Steven Seagal?
Vielleicht sagt der Name mir also nichts, aber vielleicht kenne ich den.
Und dabei macht er auch jetzt noch jedes Jahr 5 Filme mindestens.
Das ist so ein Gesicht, das hat man schon mal gesehen.
Das ist er, oder?
Ja, das stimmt. Ja, jetzt wo ich ein Referenzbild habe, sehe ich das auch. ich war optisch bei einer lustigen Version von Markus Söder, ehrlich gesagt. Ich finde, der könnte auch ein Bruder von Markus Söder sein.
Ja, das stimmt auch. Also die beiden sind schon sehr exaltiert. Also das ist auf jeden Fall, wo du gerade meintest, so Fred ist laut und arbeitet in Bars und ist einfach so ein Draufgänger. Das sieht man auf jeden Fall.
Und du merkst auch eine gewisse kriminelle Energie.
Auf jeden Fall.
Bei den beiden, ja.
Mhm. Woran machst du das fest?
Na, an den Augen, an den Gesichtsausdruck, so dieses, diese Welt gehört mir. Sie muss mir gehören, wenn das bis jetzt nicht der Fall ist. Es muss ein schreckliches Irrtum gewesen sein.
Also wenn du dir jetzt zwei Gauner aus Düsseldorf überlegt hättest für ein Buch, hättest du sie dir auch so vorgestellt?
Ja, aber du merkst in Düsseldorf, also ich bin ja jedes Jahr dort, mindestens 2-3 Mal, also du merkst schon eine gewisse kriminelle Energie, die da durchströmt, diese Stadt durchströmt. Mhm. Ja, gibt's ja.
Okay.
Das würde ich so unterschreiben.
Fred und Günther führen eine glückliche Beziehung, wenn da nur nicht der Job von Günther wäre. Denn der fühlt sich von seinem Chef häufig ungerecht behandelt.
Von dem SS-Mann?
Nee, von seinem direkten Vorgesetzten im Finanzdistrikt von der Metro.
Okay.
Ich musste gerade kurz überlegen, der SS-Mann,
der Chef.
Ja, aber genau, der ganze Chef von der Metro ist der, aber mit dem hat Günther zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so viel zu tun. Okay. Sein Chef im Finanzdepartement der Metro ist arrogant und nimmt ihn nicht ernst. Günther sagt ihm mehrere Male, dass er Fehler im Zahlungssystem von Metro sehe, dass es lückenhaft sei, betrugsanfällig. Doch sein Chef will von all dem nichts hören und sagt Günther, dass er von seinem Job nichts verstehe. Die beiden geraten häufig aneinander. Und so kommt es 20 Monate, nachdem Günther bei der Metro angefangen hat, zu einem folgeschweren Vorfall. Ja, also ihr kennt jetzt die Protagonisten, das habe ich eben schon mal gesagt, und habt auch ein bisschen mehr Infos zu ihrem Leben und wie es dazu kommen konnte, dass vielleicht Überweisungen getätigt werden. Krimis hast du ja bisher keine geschrieben, wenn ich das so richtig sehe, ne?
Das ist nicht meine Art. Aber ich kenne sehr gut Menschen, die nichts anderes lesen als Krimis.
Mhm. Kannst du dir erklären, warum es da so ein Fable für gibt?
Krimis sind manchmal sehr, gerade bei Agatha Christie übrigens, sehr authentische Beschreibungen der Realität, wie die Menschen zueinander sind, wie die Welt um sich herum ist. Also man muss da nicht irgendwie auf die Figur des Mörders, ja, oder des Täters angewiesen sein, um Spaß zu haben bei Krimi lesen. Also meine Frau liest, sie ist ein großer Fan von Agatha Christie und sie hat schon alle diese Romane 1000 Mal gelesen, aber sie liest sie immer wieder aufs Neue und findet dort immer jedes Mal etwas, was sie früher nicht bemerkt hat. Mhm. Das ist eine sehr eigene Art von Literatur. Auf Russisch gibt's, glaube ich, 3-mal mehr Agatha Christie als auf Deutsch, aber da haben die Russen quasi von allein weitergeschrieben.
Hä? Und nee, und dann einfach den Namen drüber geschrieben?
Ja, genau. Ja.
Das ist ja witzig.
Ja, das gibt's, Lili. Es gibt auch, glaube ich, 6 Bände mehr von Herr der Ringe auf Russisch. Das ist normal. Nee. Ja, doch.
Das ist ja spannend.
Ja. Ja, also in einer Welt, wo das nicht so jetzt ernst genommen wird mit, wie heißt das, also mit Autorenrecht,
Urheberrecht, und so.
Urheberrecht, ja, genau.
Wie viele Wladimir Kamina-Bücher gibt's auf Russisch?
Ah, sehr wenige. Mich nicht. 2, glaube ich, und 3.
Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Günther einfach genervt ist von seinem Chef und eigentlich helfen wollte, diese Lücken zu schließen und sich jetzt aber denkt, okay, wenn du mich so gar nicht anhörst und mir so reindrückst, dass ich meinen Job nicht kann, dann zeige ich dir aber mal, wie gut ich meinen Job kann und jetzt anfängt, das Geld selber abzuzwecken. Das ist gerade so ein bisschen mein Gefühl, dass jetzt Payback-Time ist.
Mhm. Du hast eigentlich so die ersten Sätze, die ich jetzt vorlesen wollte, gerade gesagt. Toll, Flo. Total, so gut kennen wir uns schon. Aber genau so war es. Günther hat im September 1980 nämlich eine Idee. Er will seinem Chef beweisen, wie betrugsanfällig das Zahlungssystem bei der Metro ist.
Deshalb schlägt Günther seinem Partner Fred vor, dass der ein Konto bei der Düsseldorfer Sparkasse eröffnen soll. Auf dieses Konto will er dann Geld überweisen. So will er seinem Chef beweisen, dass es eine Sicherheitslücke bei Metro gibt. Fred denkt sich, klar, das mache ich. Was soll schon passieren? Also eröffnet er ein Konto bei der Düsseldorfer Sparkasse. Und dann geht alles ganz schnell. Schon kurze Zeit später soll Fred dann zur Bank gehen und das Geld abheben. 200.000 D-Mark, um genau zu sein. Mit schlotternden Knien betritt er das Bankgebäude. Er hat sich extra einen Anzug angezogen, damit er nach jemandem aussieht, der viel Geld hat. Er würde gerne 200.000 D-Mark abheben. Die Bankmitarbeiterin checkt seinen Kontostand und sagt, gerne, einen Moment bitte. Und tatsächlich, es klappt.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man einfach vom Schreibtisch aus jemand Fremden, wenn mein Konto eröffnet, eine so Riesensumme überweisen kann. Ohne Probleme.
Ein paar Minuten später steht Fred mit 200.000 D-Mark in bar vor der Tür der Sparkasse und kann es nicht fassen. Was glaubt ihr, was hat er mit dem Geld gemacht?
Naja, also damals, das waren wirklich andere Zeiten. Heute würde sowas überhaupt nicht gehen. 200.000 in bar.
Hast du schon probiert, oder?
Ich weiß es einfach, dass du über 10.000 gemeldet wirst sofort bei den Behörden und das ist alles super kompliziert.
Ja, es hat mich auch beim Schreiben irgendwie so die ganze Zeit daran erinnert, dass das heute so alles natürlich gar nicht mehr möglich wäre, weil bei den 200.000 D-Mark, so viel sei schon mal verraten, bleibt es natürlich nicht.
Ja.
Naja, er hat es wahrscheinlich bei sich zu Hause dann versteckt, irgendwo. Wo kann man 200.000, in welchen Scheinen? Egal.
In Tausenden.
In Tausenden, dort gab es noch 1.000 Scheine. Mhm. Krass, ey, was für ein Leben. Also ich hätte an seiner Stelle dieses Geld einfach mit ins Bett genommen.
Mhm.
Einfach so unter der Matratze, dann wenn der Freund dann kommt, dann guck, das ist so.
Guck mal, Schatz.
Ja.
Mhm. Flo, was denkst du, was könnte er gemacht haben?
Also von dem, was wir jetzt gesehen haben, von den Bildern von den beiden, sind das, glaube ich, Menschen gewesen, die das schöne Leben geliebt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass der erstmal klassisch irgendwie sich mal ein schnelles Auto gekauft hat. Auf der anderen Seite hast du ja gesagt, es sollte ja eigentlich ein Test sein, um dem Chef zu zeigen, hey, hier ist ein Fehler. Also entweder ist wirklich gar nichts passiert. Und er hat nochmal versucht, den Chef darauf hinzuweisen, schau mal, so einfach geht das. Oder die switchen jetzt komplett in den Mode, der Typ ist eh ein Arschloch, jetzt drehen wir mal so richtig hoch. Und er holt da täglich irgendwie 200.000 raus.
Fred kauft sich auf der Düsseldorfer Königsallee, der Straße, wo die teuren Geschäfte sind, ein goldenes Feuerzeug und eine Uhr aus Weißgold für 32.000 D-Mark.
Das ist bescheiden.
Als er abends nach Hause kommt, beichtet er seinem Freund Günther, dass er sehr viel Geld sehr schnell ausgegeben hat. Er hat Angst vor Günthers Reaktion, denn eigentlich wollten sie dem Chef ja wirklich nur beweisen, wie schnell man Geld entwenden kann. Aber Günther, der findet das irgendwie gar nicht so schlimm. Die einzige Sorge, die er hat, ist es irgendjemandem bei der Metro aufgefallen? Eigentlich wollte er nur seinem Chef beweisen, wie leicht man Geld vom Konto der Metro überweisen kann. Aber Günther kann ja jetzt nicht einfach zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey Leute, ich wollte euch ans Auswischen und zeigen, wie leicht man euch Geld erleichtern kann. Allerdings haben wir jetzt 40.000 D-Mark schon ausgegeben, aber hier ist der Rest zurück.
Ja, aber für gute Sachen. Also er hat super Feuerzeug jetzt und kann dem Chef immer Feuer geben, wenn er das braucht.
Und ihm sagen, wie spät es ist.
Und sehr schön sagen, wie spät es ist, ja.
Sehr schön sagen, wie spät es ist.
5:05, hier, Feuer, zack.
Ich kann euch verraten, dass diese Uhr und dieses Feuerzeug die Metro nie von innen gesehen haben, denn die bleiben schön im Besitz von Fred und Günther.
Das brauchst du in Düsseldorf auch.
Man braucht es auch, wenn man was von sich hält. Also Fred und Günther behalten alles. Deshalb beschließen die beiden, die restlichen 160.000 D-Mark bei Fred im Biedermeier-Sofa, das er von seiner Oma geerbt hat, zu verstecken.
Also das ist gar nicht so weit weg von dem, was Wladimir gerade gesagt hat.
Im Sofa.
Im Sofa. Davon packen wir euch auch ein Bild zu Instagram.
Okay.
Am nächsten Morgen geht Günther mit einem komischen Gefühl zur Arbeit. Er hat den ganzen Tag über Angst, dass er erwischt wird. Aber niemand spricht ihn an. Und am Ende des Tages ist Günther klar,
Wenn keiner gemerkt hat, dass er Fred so viel Geld überwiesen hat, dann merkt auch keiner von einer weiteren großen Summe Geld. Und so überweist Günther Fred in den nächsten Tagen und Wochen immer mal wieder größere Summen Geld. Mal 800.000, mal 2,4 Millionen, dann wieder 1 Million. Und Fred, der hebt alles fleißig ab und wird dabei immer routinierter.
Im Bar?
Ja.
Der hat alles in Bar abgehoben.
Der hat alles in Bar abgehoben.
Das passt nicht in Sofa. Das ist, da brauchst du mehrere. Da brauchst du wirklich mehrere Sofas.
Ja. Es ist wirklich komplett absurd. Der ist da einfach 39 Mal zur Bank gelaufen und hat Geld abgehoben. Es wird immer routinierter. Niemand fragt nach, niemand schöpft einen Verdacht. Für die Bank ist es ganz normal, dass jemand, der so viel Geld auf seinem Konto hat, des Öfteren auch mal große Summen an Geld abhebt. Fred ist ein gern gesehener Kunde bei der Bank. Sie halten ihm die Tür auf, bieten ihm Kaffee an, manchmal sogar einen Champagner. Ob er eigentlich keinen Sicherheitsbeamten dabei habe, will ein Bankbeamter eines Tages von ihm wissen. Nein, aber sein Fahrer wartet draußen, entgegnet Fred. Und so ganz gelogen ist das nicht, denn Fred ist mit einem Taxi gekommen und der Fahrer wartet draußen auf ihn. Und der fährt ihn dann mit seinem Koffer voller Geld auch wieder nach Hause. Fred sammelt jetzt fast täglich Geld bei der Düsseldorfer Sparkasse ein. Ganze 39 Mal hebt Fred Geld ab. Und der Geldhaufen hinter Freds und Günthers Kleiderschrank und in ihrem Sofa wird immer größer. Insgesamt 36 Millionen D-Mark liegen da jetzt. Und schnell wird aus einem einfachen Barmann einer, für den Schmuckstücke unter 10.000 D-Mark gar nicht mehr in Frage kommen. Golduhren mit Ziffernblättern, die mit Brillanten besetzt sind, Goldringe mit Diamanten für jeden Finger, Armreife und Ketten für jedes Outfit. Freds Anzüge sitzen wie angegossen und auch Günther stattet seine Garderobe komplett neu aus. Man sieht den beiden Männern an, sie haben Geld. Viel Geld. In Genf kaufen sie das teuerste Schmuckstück, eine Uhr für 144.000 D-Mark.
Ich habe also in der Tasche, in so einer Herrenhandtasche, immer so 200.000 dabei gehabt.
Also, die beiden verlieren sehr schnell den Bezug zu Geld. Das fand ich auch krass. Dann habe ich irgendwie so gedacht, wäre ich auch so? Also wenn ich jetzt so innerhalb von wenigen Tagen, keine Ahnung, 10 Millionen Euro in Bar zu Hause hätte. Und ich weiß nicht, ob ich, also natürlich möchte ich
nein.
Aber auf der anderen Seite denkt man sich doch so, ja. Ja, Mai.
Ich bin mir sicher, du würdest sofort dieses Geld an irgendwelche Hilfsprojekte in Afrika überweisen.
Mhm. Das würde ich natürlich auch machen, ja.
Oder eine Partei, deine Wahl unterstützen.
Mhm.
So. Und nicht irgendwelche Uhren kaufen. Das ist so oldschool. Nee, das geht nicht.
Okay, danke für dieses Vertrauen.
Ich glaube, man hat immer das Gefühl, man ist so zurückhaltend und übertreibt dann nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, wenn man jetzt 32 Millionen irgendwo rumliegen hat im Schrank, das 36, dann geht es irgendwann so langsam los, dann kauft man sich das und das und das. Ich glaube, es geht schon schnell, dass man so hoch eskaliert.
Ja, und es wird ja auch nicht wirklich weniger, ne?
Ja.
Also dann sind ja wirklich 10.000, sind ja so, ja, mein Gott, Peanuts.
Was ich lustig finde in dem Zusammenhang, ist ja, dass Günther weiter seinen Job behalten musste und irgendwie so dieses bürgerliche Büroleben aufrechterhalten musste. Mhm. Obwohl er mittlerweile so absolut neureich war.
Ja.
Und er konnte es ja aber nicht zeigen, weil sonst fällt das auf und gleichzeitig konnte er diesen Job ja nicht verlassen, weil das Geld ja nicht mehr wurde.
Ja, in seinem Joballtag konnte er das nicht zeigen, in seinem privaten Alltag konnte er das sehr wohl zeigen.
Ja, ja. Der geht dann ins Restaurant und sagt, ich möchte eine Trüffelpaste, aber bitte ohne Nudeln.
Wahrscheinlich ist das wirklich ein Satz, der aus seinem Mund hätte kommen können. Die beiden beginnen jetzt ein Jet-Set-Leben in Saus und Braus. Barcelona, London, Paris. Überall sind sie gern gesehene Gäste, residieren in den teuersten Hotels, essen in den bekanntesten Restaurants, kaufen sich die teuersten Klamotten und Schmuckstücke. Wenn Freunde oder Bekannte stutzig werden, antwortet Fred, er habe den Haupttreffer im Spiel 77 erzielt. Also fragt keiner mehr nach. Glücksspielgewinner soll es ja geben. Wieso soll es nicht also Fred auch mal getroffen haben? Und sie alle profitieren auch davon, denn Günther und Fred sind sehr großzügig und laden ihre Freunde ständig ein. Günther bezahlt sogar eines Abends 460 Besuchern den Eintritt für eine Veranstaltung im Pariser Lido, dem bekanntesten Varieté-Theater der Stadt. Innerhalb von 4 Monaten stehlen die beiden Männer der Metro so also 36 Millionen D-Mark. Und bei der Metro fallen die vielfachen Millionenüberweisungen nicht auf. Denn das alles findet in der Vorweihnachtszeit statt, mit einem Anstieg der Umsätze. Da konnte man die Geldflüsse nicht so genau zuordnen. Und die Finanzprüfung bei der Metro erfolgte erst kurz vor der Tat. Und die nächste steht erst wieder kommenden Sommer an. Für Fred und Günther ist also genug Zeit. Und das wundert mich, Flo, dass du da jetzt noch nicht nachgefragt hast, weil ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, was es da genau für eine Sicherheitslücke gegeben hat, dass Günther
das überhaupt...
Ich wollte
fragen, aber ich dachte mir, dann kommt, ja, kommt später. Ich hatte es schon im Kopf, auf jeden Fall.
Mhm. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen. Die Metro arbeitet damals mit einem Code-System und das funktioniert so. Für eine Überweisung braucht es 3 Personen. 2 Personen davon haben jeweils die Hälfte eines Codes, also Person 1 hat die erste Hälfte, Person 2 die zweite. Beide geben diese Informationen an die Person, die die Überweisung tätigt, weiter. So hat man einen vollständigen Code. Und die dritte Person, Günthers Chef, muss das dann nur noch unterschreiben. Das klingt eigentlich sicher, nur dass Günther eben als Finanzdisponent über den kompletten Code verfügt.
Einer muss den Code ja aufsplitten, oder?
Ja, beziehungsweise auch prüfen nochmal. Und die hatten so viel Vertrauen in den Finanzchef und seinen Kompan, also in seine rechte Hand, die Günther war, dass Günther auch alle Codes hatte.
Okay.
Günther hatte also immer die vollständigen Codes, aber ihm fehlte noch die Unterschrift des Chefs und die hat er ganz einfach gefälscht. Und schwuppsdiwupps, die Überweisung wird getätigt. Für Fred und Günther ist irgendwann klar, sie haben jetzt genug Geld gesammelt, um sich abzusetzen. Hab ich auch gedacht.
Was für ein Schwachsinn, ey.
Das sind einfach 2 bescheidene, nette Männer.
Ja, das sind bescheidene Typen, tatsächlich. Also die haben nicht so an solche Sachen gedacht wie Altersvorsorge oder möglicherweise Pflegeheim und so. Nee.
Also ich bin jetzt kein Finanzberater, aber ich würde mal denken, dass man mit 32 Millionen D-Mark in den 80er Jahren...
36.
Warum haue ich die mal durcheinander? 36 Millionen D-Mark in den 80er Jahren sich schon in Richtung Ruhestand begeben konnte.
Na, weiß ich nicht.
Du hast einen anderen Lebensstil.
Was man sich
ist unter
Ruhestand vorstellt.
Da muss man halt auf die eine oder andere Flasche Wein verzichten.
Also die beiden haben jetzt ihrer Meinung nach genug Geld gesammelt, um sich abzusetzen. Günther kündigt seinen Job bei der Metro und kann das Unternehmen zum Ende des Jahres 1980 verlassen. Da haben wir es nämlich, Flo, irgendwann denkt er sich natürlich auch, es reicht jetzt. Das nehmen die beiden zum Anlass, Deutschland mitsamt ihres gestohlenen Geldes zu verlassen. Dieser Zeitpunkt, zu dem also Günther jetzt seinen Job da kündigt, spielt sich zeitgleich mit dem geplanten Metro-Kaufhof-Deal ab, den ich anfangs erwähnt habe. Dieser riesige Betrug fiel wahrscheinlich auch deshalb nicht so richtig auf, weil die Chefetage so sehr mit diesem Deal mit Kaufhof beschäftigt war. Bis es dann im Januar 1981 dazu kommt, dass nochmal alle Bücher und Kontos gecheckt werden und auffällt, shit, hier fehlt ganz schön viel Geld. Die Kripo nimmt die Ermittlungen auf. Schnell geraten diese Infos an die Presse, auch wenn die Metro krampfhaft versucht, so wenig Infos wie möglich an die Öffentlichkeit zu geben. Denn es ist natürlich wahnsinnig unangenehm für das Unternehmen, dass jemand so viel Geld stehlen konnte. Intern fängt Hanjörg Herret mit den Ermittlungen an. Den Namen Manfred Vohwinkel hat er ja schon. Dass sie in Deutschland gesucht werden, davon bekommen Fred und Günther natürlich etwas mit. Sie befinden sich derzeit in Paris, weil sie hier Silvester gefeiert haben. Aber sie wissen, sie müssen weit weg, damit man sie nicht findet. Und dafür brauchen sie neue Identitäten. Und Fred kommt durch seinen Job im Düsseldorfer Nachtleben und durch zwielichtige Kontakte an neue Pässe. 20.000 D-Mark pro Pass.
Was? Das ist ein Schnapper.
Das ist
absolut.
Ein Schnapper.
Ich hätte 5 genommen.
Jetzt haben sie neue Namen. Fred heißt jetzt Theo Sprinel und Günther heißt jetzt Peter Flamme. Die beiden packen ihre Koffer und fahren zum Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Ihr Ziel? Rio de Janeiro in Brasilien. Sie haben nur ein Problem. Sie haben 16 Koffer dabei. Denn sie haben ja das ganze Bargeld dabei. Und mit 16 Koffern will sie die Airline nicht mitnehmen. Die Mitarbeiterin der Airline fängt an, rumzutelefonieren. Fred und Günther werden nervös, denn sie müssen ja hier weg. Und dann tippt jemand Fred auf die Schulter. Hinter Fred steht ein weiterer Mitarbeiter der Airline und er hat gute Nachrichten. Fred und Günther haben Glück, die Maschine ist nicht ausgebucht und deshalb ist Platz für die 16 Koffer der beiden. Ote und Fred.
Ja, da haben wir erstmal Champagner bestellt.
Ehrlich gesagt, die sind schon geil, die beiden, oder? Aber ganz kurz, so erklärt sich auch der Bezug zur Unterwelt. Das heißt, es gibt ja jetzt eine Schwachstelle in diesem ganzen System, und zwar die Person, die den beiden die Pässe ausgehändigt hat oder hergestellt hat.
Diese Person spielt keine Rolle in der Geschichte.
Warum haben sie nicht ein Privatjet gechartert?
Gute Frage, weil die auch wahrscheinlich nicht so smart waren.
Ja, sie waren wirklich alles andere als smart, die beiden.
Ja. Ist auch nicht der einzige Fehler, den die beiden noch machen. In Düsseldorf ist derweil niemandem nach Champagner. Hier sind alle fassungslos. Wie konnte das passieren? Der Agatha Christie-Fan Herod ermittelt jetzt auf eigene Faust. Diesen Fall will er lösen, koste es, was es wolle. Und er weiß, er muss sich beeilen. Denn mit jedem Tag, der ins Land zieht, wird der Vorsprung, den Günther und Fred haben, größer. Günther und Fred landen in Rio und geben einem Zollbeamten sehr viel Geld, damit der sie durch die Zollkontrolle schleust. Aber irgendwas geht schief und Günther wird mit seinen Koffern voller Geld rausgezogen. Allerdings scheint das Einzige, wofür sich die Zollbeamten zu interessieren, scheinen seine Velour-Lederstiefeletten zu sein, von denen er über 30 Paar dabei hat. Was er mit so vielen Lederstiefeletten in Brasilien wolle, fragen sie. Bei den Temperaturen müsse er seine Schuhe täglich wechseln, entgegnet Günther. Und sie lassen ihn durch. Das ist auch komplett absurd.
Was?
Das ist eine Beschreibung unserer Welt vor dem Sündenfall. Wo alle noch so naiv und glasklar und gutgläubig waren. Ja, natürlich braucht man die Stiefeletten in Rio bei den Temperaturen und bei so vielen Scheinen. Sowieso gibt's überhaupt keine Fragen.
Ja.
Unglaublich.
Mhm.
Unglaublich. Und diese Metro, okay, 36 Millionen zu wenig, macht nichts aus eigentlich.
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Hat damals schon was ausgemacht, dieser Filiale. Also die hatten so einen Jahresumsatz von 220 Millionen.
Oh, okay.
Was hat er denn bei diesen Überweisungen als Verwendungszweck da eingegeben?
Der hat so Sachen eingegeben wie
Feuerzeugkauf?
Nee, so Sachen wie so Überweisung für Kundennummer und dann eine Nummer.
Mhm. Okay, ja.
Relativ billig tatsächlich.
Ja, aber natürlich auch clever, weil es nicht direkt auffällt.
Ja, und dadurch, dass er ja auch Finanzdisponent war, hat er ja eh alle Bücher da gehabt, ne? Also er war ja auch die wichtige Schnittstelle. Er hat ja die ganzen Dokumente gepflegt und die Listen gepflegt.
Na, ja, klar. Man kann immer irgendeinen Quatsch schreiben, irgendwie Vorschuss auf Auflagen oder irgend sowas.
In Rio finden Günther und Fred ihr Paradies auf Erden. Den Cocktail in der Hand, die Copacabana unter sich und jeden Tag gutes Wetter. So lässt es sich leben. Hier wollen sie bleiben. Und deshalb kaufen Fred und Günther eine Eigentumswohnung. 6 Badezimmer, eine riesige Terrasse raus zur Copacabana. Und das Beste, ihre neue Haushälterin macht Günther Bratkartoffeln. Die liebt er. Bratkartoffeln in Rio de Janeiro. Sie haben es geschafft. Und als dann noch der Karneval in Rio vor der Türe steht, können die beiden karnevalsaffinen Rheinländer ihr Glück kaum fassen. Zeitgleich findet Herret in Düsseldorf mit Hilfe von Passagierlisten an den Flughäfen, die Fred und Günther besucht haben, heraus, unter welchen Decknamen die beiden geflogen sind. Theo Sprinel und Peter Flamme. Aber wie findet man in Rio 2 Männer, die 36 Millionen D-Mark gestohlen haben?
Ganz einfach. Man geht auf Copacabana, die größte Wohnung, die es dort gibt und wo es nach Bratkartoffeln liegt wie in Düsseldorf. Und zack, hast du die.
So ähnlich ist er tatsächlich vorgegangen. Hat er alles aus den Agatha Christie-Büchern. Aber bevor er das macht, dauert es nicht lange, da wird einer von ihnen gefasst. Könnt ihr euch vorstellen, wer und wie?
Am Ende ist es einfacher, in solchen Städten so Neureiche zu finden, weil du bewegst dich ja dann nur in ganz bestimmten Kreisen. Also du bist in bestimmten Läden, Restaurants, wie auch immer. Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann in Rio de Janeiro, wenn man weiß, wo sich solche Leute aufhalten, die relativ schnell findet, weil die fallen ja auch auf.
Ja, oder sie haben versucht, für einen Cocktail mit 1000 D-Mark-Scheinen zu zahlen.
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Ja.
Es war ein bisschen unspektakulärer.
Oh.
Denn der gute Fred hat Heimweh nach Düsseldorf. Er vermisst seine Freunde, er ist doch so ein geselliger Typ. Und deshalb beschließt er für kurze Zeit zurück in seine Heimatstadt zu kommen. Mitte Januar 1981 fliegt er zurück nach Düsseldorf. Doch was ihn da erwartet, damit hatte er nicht gerechnet. Er will nur kurz da bleiben, kurz alte Freunde treffen und dann wieder zurück nach Rio fliegen. Doch dazu wird es nicht kommen. Als er in Düsseldorf ankommt und seine Wohnung aufschließen will, stimmt irgendwas mit dem Schloss nicht. Und Sekunden später stehen zwei Kripo-Beamte vor ihm, die da auf ihn gewartet haben. Sie nehmen ihn fest und er landet in der JVA Düsseldorf. Günther erfährt durch einen Mittelsmann von der Verhaftung seines Freundes. Und das ist der Moment, in dem Günther realisiert, auch er ist nicht mehr sicher. Wissen die Behörden vielleicht schon längst, wo er ist? Wird Fred ihn verraten? Er muss Rio verlassen. Und schon Ende Januar 1981 ist es soweit. Zeitgleich landet Herret, der interne Metro-Ermittler, in Rio. Aber jetzt sucht er einen Mann, der 36 Millionen D-Mark gestohlen hat. Er muss ihn finden und das Geld zurückholen. Auf eigene Faust streunert der Krimi-Liebhaber, der unzählige Agatha Christie-Fälle studiert hat, durch die Gegend. Nun gilt es, einen echten Fall zu lösen. Also besucht er Lokale und Hotels, in denen er Günther vermutet. Und nach kommt er ihm auf die Spur.
Ich hatte mir gedacht, er steigt ja nicht in 2- oder 3-Sterne-Hotels ab. Er hat ja jetzt Geld, also dann schon richtig.
Herret fährt zu allen Adressen aus dem Notizbuch der Polizei. Und dann landet er im Privathaus eines Maklers. Er erklärt ihm, worum es geht. Und der Makler erklärt ihm, dass Günther am Morgen nach Paraguay abgereist sei. Aber das ist nicht der einzige wertvolle Hinweis, den der Makler Herret gibt.
Jan hat dann 50 D-Mark, war noch D-Mark-Zeit, rausgezogen, hat gesagt, und da hat er mir gerade Schulden bezahlt. Naja, habe ich gesagt, darf ich den Schein mal an mich nehmen? Es könnte ja sein, dass die Nummer eine Rolle spielte. In der Tat war das der erste Fund aus der Beute.
Während Günther nach Paraguay flüchtet, sitzt Fred in der JVA. Und das ist schwer für den kontaktfreudigen Fred. Sein neuer Alltag sieht so aus. 23 Stunden auf 9 Quadratmeter verbringen, allein. Eine Stunde Freizeit am Tag. Dem 40-Jährigen geht es schlecht. Und die Verhöre machen ihm zu schaffen. Aber was die Beamten auch versuchen, Fred hält dicht und schützt seinen Freund und Komplizen. Was er nicht weiß, Herret, der Metromanager, ist seinem Günther auf den Fersen. Herret ist jetzt in Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Er fährt alle möglichen Hotels ab, in denen er Günther vermutet. Denn eins ist für ihn sicher, Günther wird in einem Luxushotel abgestiegen sein.
Und da gibt's nur eins.
Wahrscheinlich, ja.
Es gibt auf jeden Fall nur wenige. Doch als er die Lobby eines dieser Hotels betritt, trifft ihn der Schlag. An der Rezeption stehen zwielichtige Typen, die sich nach Günther erkundigen. In diesem Moment wird ihm klar, er ist nicht der Einzige, der Günther sucht. Und die, die sich hier gerade nach Günther erkundigt haben, sind jetzt auch hinter ihm her. Denn die dulden keinen, der ihnen auf dem Weg zu dem Kopfgeld von 1 Million D-Mark in die Quere kommt. Irgendwie schafft Herret es, den Verfolgern zu entkommen. Und dann hat Hobbyschnüffler Herret einen guten Riecher. Seine krimi-trainierte Spürnase bringt ihn an den richtigen Ort. Ein weiteres Luxushotel in der Hauptstadt Paraguays. Herret klopft an das Hotelzimmer. Und tatsächlich, Herret hat Günther gefunden. Und er verklickert ihm. Entweder du kommst jetzt mit mir nach Deutschland oder du stirbst. Denn auf dich sind 1 Million D-Mark Kopfgeld ausgesetzt. Günther hat eigentlich keine andere Wahl. Deshalb gibt er sich geschlagen. Das ist die offizielle Version. Denn sein Freund Fred hat eine andere Vermutung.
Er hat später zu mir gesagt, also ich habe das Ganze nicht mitgekriegt, den Rückflug. Die haben mir was in den Tee oder in den Drink getan.
Das wiederum streitet Herret ab.
Nein, absolut nicht wirklich. Dürfen Sie mir glauben. Und das sind Dinge, da hätte ich auch nie mitgespielt.
Der hat sich wahrscheinlich einfach vorm Flug eine Flasche Shampoos in den Kopf geknallt.
Oder 2 oder 3. Hat sich besinnungslos getrunken, meinst du?
Und die anderen Leute, die hinter ihm her waren, die wissen wir, also die sind nicht näher bestimmt.
Die
wir wissen,
haben ihn nicht gefunden und die sind dann auch wieder abgetaucht. Das waren irgendwelche zwielichtigen Typen, die...
Und hat Herret dann die Millionen bekommen, die Belohnung?
Gute Frage.
Dazu kommen wir noch.
Ah.
Die große Frage, die damals alle umtreibt, ist und bleibt aber, wie viel Geld ist noch da? Wie viel haben Fred und Günther in den 4 Monaten ausgegeben? Und wo ist der Rest der Beute? Und genau das ist jetzt Herrets Aufgabe. Er muss die Beute zurückholen.
Geldkoffer, Luxuswohnungen, teuren Schmuck und diverse Schlüssel zu Bankschließfächern und Depots findet er. Die Schlüssel sind alle fein säuberlich nummeriert und beschriftet. Das war wohl Günthers Werk, denn durch seinen Beruf war er es gewohnt, alles genau zu dokumentieren und sauber zu arbeiten. Und so schafft Herrit es tatsächlich, fast alles zurückzuholen. Mit akribischer Arbeit und einem Gespür für Verstecke stellt er am Ende das Geld sicher bzw. kann zurückverfolgen, wo welches Geld gelandet ist. Im Dezember 1981, also ein Jahr nach der Tat, wird Fred und Günther in Düsseldorf der Prozess gemacht. Sie sind mittlerweile sowas wie Berühmtheiten. Die Öffentlichkeit mag die beiden sympathischen Ganoven. Sie sind Komplizen und ein Liebespaar. Und ein bisschen so wie Herz und Hirn. 12 TV-Stationen und 40 Reporter warten auf sie im Gerichtssaal. In einem TV-Bericht aus dem Gerichtssaal von damals ist zu hören:
Denn was der Hauptangeklagte heute zur Sache aussagte, blamiert die führenden Leute des Unternehmens bis auf die Knochen. Als er jetzt genüsslich schilderte, wie er diesen Coup mit simplen Unterschriftsfälschungen landen konnte, hatten sogar Staatsanwalt und Richter Mühe, ihr Amüsement zu verbergen.
Die Anwälte der Metro verlangen damals die Höchststrafe. Dem Lebensmittelkonzern ist es ein großes Anliegen, die beiden Diebe hoch zu bestrafen. Fred wird schließlich zu 4 Jahren Haft verurteilt, Günther als Haupttäter zu 5. Die beiden landen in der Düsseldorfer JVA. Doch ihre Geschichte ist noch nicht vorbei. Aus dem Knast heraus sorgen sie weiter für Schlagzeilen. Denn Günther schreibt ein Buch mit seinen Memoiren. Es trägt den Titel Millionär wider Willen. 2 Tage nach Veröffentlichung ist das Buch allerdings schon wieder vom Markt. Warum? Dazu sagt Herrett:
Ich kenne das Buch, das ist nicht lesenswert. Ich habe es damals auch irgendwie durch eine einstweilige Verfügung verbieten lassen.
Die Metro hat die weitere Veröffentlichung und Verbreitung des Buchs also verhindert. Dank Herrett. Günther sitzt schließlich 4 Jahre, Fred kommt nach 3 Jahren frei. Er kehrt zurück in sein Leben, das er vor der Tat führte. 1988 eröffnet Fred in Düsseldorf die Kneipe Das Finanzämtsche. Das Finanzamt. Die Kneipe ist immer voll, Fred geht es den Umständen entsprechend gut. Günther tingelt derweil durch die Talkshows der Republik. Irgendwann in dieser Zeit ist die Liebesbeziehung der beiden in die Brüche gegangen, sie halten aber immer noch Kontakt. Günther ist pleite und nutzt jede Chance, die ihm geboten wird, um an Geld zu kommen. Und er macht jetzt auch Musik. Und wir spielen jetzt einen kleinen Auszug aus dem Song The Metro Man ein.
I am the Metro Man, a winner and a macho man. I am the Metro Man, Germans are the Metro.
Er versucht auf jeden Fall alles, um irgendwie wieder ein bisschen liquide zu werden. Aber dann ereilt ihn Ende der 80er Jahre das Schicksal. Günther wird krank. In seinem Gehirn werden 39 wandernde Tumore gefunden. Günther stirbt Ende Oktober 1989. Er wurde keine 50 Jahre alt. Fred lebt mittlerweile verheiratet in einer Kleinstadt in Hessen. Und was ist aus Hanjörg Herrett geworden? Der hat mit der Metro gebrochen. Denn eine finanzielle Belohnung für das Finden von Günther und das Zurückholen des Geldes hat er nie bekommen, weshalb er bis heute seine Forderung an die Metro stellt. Er lebt in der Schweiz und besitzt in Brasilien eine Kaffeeplantage, die seit mehreren Generationen seiner Familie gehört. Das war eines der spektakulärsten Gaunerstücke der deutschen Geschichte. Bücher haben dem Metro-Manager Herrett wohl schließlich die nötigen Fähigkeiten oder die Vorstellungskraft geliefert, die er für seine Privatermittlungen brauchte. Und das ist doch ein perfekter Abschluss für eine Folge, in der ein sehr bekannter und berühmter Autor zu Gast war.
Und lustig, wie wir heute auch gehört
und
haben.
Und lustig, ja.
Aber du siehst, wie damals das Geld sprudelte in diese Bundesrepublik. Mm. Und man musste wirklich keine Fähigkeiten besitzen, um an diesem Sprudel teilnehmen zu können. Ja, das Geld sprudelte, das waren noch Zeiten.
Die guten alten 80er.
Die guten alten 80er, absolut. Da war noch vieles möglich.
Eine wirklich absurde Geschichte. Also wirklich die eine Person absurder als die andere. Ich muss sagen, auf der einen Seite tut mir der Hanjörg ein bisschen leid, dass er wirklich dafür...
Alle eigentlich. Das
stimmt.
Ist so schlimm, auch der frühe Tod und das Geld macht nicht glücklich und die Liebe hält nicht durch den Knast. Das ist alles irgendwie... Das ist sehr traurig.
Ja.
Also eigentlich sind alle im Arsch, außer Metro.
Ja.
Ja, das
Metro
stimmt.
Hat das überhaupt nicht geschadet.
Nee.
Die machen weiter.
Aber ich finde, es ist eigentlich genau das, oder es war genau das, was du am Anfang gesagt hast, was eine gute Geschichte haben soll. Es beginnt ein Weg, er driftet in eine komplett andere Richtung und auf diesem Weg passieren Kuriositäten und wahnsinnige Stücke.
Und das Wichtigste ist, die beiden hatten Spaß.
Das stimmt.
Ja, für 4 Monate hatten die beiden eine sehr gute Zeit.
4 Monate war der Zeitraum?
Ja.
Wow, Wahnsinn.
Manchmal zählen 4 Monate... Ja. Mehr als ein ganzes Leben.
Ja.
Ja, das ist doch ein sehr schöner Abschlusssatz. Die ganzen O-Töne habe ich übrigens aus einer WDR-Doku von Lukas Hoffmann, die wir euch in die Shownotes packen. Sie heißt Die Millionendiebe der Metro, ein spektakulärer Coup und ist sehr sehenswert. Und was ich auch interessant finde, nachdem die beiden aus dem Gefängnis entlassen wurden, haben sie ihre Geschichte für den WDR nochmal nachgespielt. Mit Besuchen bei der Bank, am Flughafen, mit den 16 Koffern, in Rio etc. pp. Das würde man heute so, glaube ich, auch nicht mehr machen. Aber die wurden halt auch irgendwie in der Öffentlichkeit dafür gefeiert, ne, für das, was sie gemacht haben.
Ich meine, es ist ja so ein bisschen Robin Hood, irgendwie dem großen Konzern nehmen und dem kleinen armen Barmann geben. Ja, ich glaube schon, dass es da in der Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit empfänglich für diese Geschichte war.
Und man schreibt sofort ein Buch. Das ist so, das ist auch typisch, in Deutschland sehr typisch. Politiker und Verbrecher schreiben über ihre Karriere. Also mein Leben als Kannibal von Rothenburg oder Merkels Freiheit, sowas.
Die zwei
eine tolle Analogie, der Kannibale von Rothenburg und Angie.
Das ist keine Analogie, das ist eine Aufzählung.
Ich weiß. Okay, Leute, dann war das die Folge für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und für alle, die jetzt noch ein bisschen mehr von Wladimir Kamina mitbekommen wollen, denen würden wir die Lesereise ans Herz legen, die jetzt schon läuft. Es gibt lustige Anekdoten und Einblicke in sein neues Buch Mahlzeit, Geschichten von Europas Tischen. In Berlin ist er zum Beispiel am 2. Februar im BKA-Theater. Er kommt aber auch in viele andere Städte. Wo genau er ist, das findet ihr auf seiner Website. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo bei Spotify da und schaut auch mal bei Instagram bei Was schmeckt dahinter vorbei. Da gibt es Bilder und Zusatzmaterial von dieser Folge. Tschüss und vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Soll ich jetzt Hallo sagen?
noch nicht, wir sind noch nicht durch. Fertig.
Sieht man uns auch?
Ja, wir schneiden immer so Reels.
Ah, okay, alles klar.
Aus witzigen oder wichtigen Szenen zusammen.
Zum Beispiel diese.
Ja, das war eine witzige Szene.
Günther.
Und Günther?
Klaus.
Fred. Genau.
Fred.
Und Hanjörg, genannt Heret, und weil wir den Vornamen komisch finden.
Hattest du mal einen 1000er D-Mark-Schein in der Hand?
Ich?
Ja?
Nein. Nein. Seit wann haben wir Euro?
Seit
2002.
2, ja.
Nee, da hatte ich noch nicht so viel Geld, nee. die sehen dabei so aus, als hätten sie gerade Migräne. Die Hamburger.
Ich liebe diese Gesellschaftsbeobachtungen hier heute.
Ne, einen guten Wein, also ja. Braucht schon ab 40.000.
Ja, aber da braucht man ja auch nur 40 Scheine.
Ah, und wenn du nur 1.000 hast, na okay, gut, ja. Gut.
Das ist eine Diskussion hier.
Ja, das ist eine ganz normale Diskussion.
Überschrift, Wladimir Kamina, ein guter Wein beginnt ab 40.000 Euro.
Ja. Mein Sohn meinte, muss Spielsucht haben oder irgend sowas. Weil, also wenn dir so, wenn du bist und dann noch für Shop-Apotheke Werbung machst, also da muss irgendwas mächtig schief gelaufen sein. Also wirklich.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.